Buch Sprüche, 20. Buch des Alten Testamentes. Wir werden die klassischen Inhalte einer Bibelkunde-Lektion miteinander besprechen. Ich werde hier aber Abbildungen zeigen. Der hat Silly, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen heißt, hat mal so ein kleines Heftchen rausgegeben mit irgendwelchen Versuchen, biblische Sprüche zu visualisieren. Das ist ihnen in einigen Fällen gut gelungen und ich habe die Bilder entsprechend mit reingebaut. Einfach nur so als Auflockerung, denn wir können jetzt nicht alle Sprüche lesen miteinander, ja? Hier ist der Spruch, hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt? Nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. Sprüche 1924. Bewertung von euch. Hat Herr Zilli den biblischen Vers gut visualisiert?
Was denn? Also der sieht ja... wirkt für mich relativ engagiert, seine Hände da rauszubekommen.
Ja.
Dann erinnert mich eher an Michel aus Lönneberg an der Suppenschüssel.
Aha.
Um den letzten Tropfen noch zu kriegen, steckt er den Kopf in die Schüssel und kommt da nicht mehr raus, weil er feststeckt. Ich hätte jetzt den Vers eher, ja, der Faule hat seine Hand in die Schüssel gesteckt. Und weil er so faul ist, dass er sich gar nicht bewegen will, kommt er dann nicht mehr mit der Hand davon zurück, weil er einfach gar keine Lust hat, sich zu bewegen.
Genau.
Und der ist viel zu aktiv, weil er backt ja
ständig. Seht ihr das ähnlich? Es ist das falsche Bild. Ich kenne eine Kindergeschichte, wo man das erzählt hat, wo Affen eine Nuss greifen in einem Gefäß. Und dann, weil dann die Nuss in der Hand ist, kriegt man es nicht raus. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Hier geht es darum, da ist jemand so faul, dass er vielleicht gerade noch die Hand in die Schüssel packt. Dein Hut ist erstmal die Schüssel. Oh. Muss so anstrengend essen. Ja. Also ich finde die Visualisierung nicht so doll. Aber wir haben jetzt über den Vers gesprochen. Es gibt Faulheit, die selbst das Naheliegende verhindert. Der Faule schafft es noch nicht mal das, was er eigentlich will, zu tun. Denn er hat ja Hunger. Er will ja was essen. Aber dazu muss er ja die Hand zum Mund führen. Rechne mit absoluter Dummheit bei euren Seelsorgesuchenden. Die vielleicht noch nicht mal kommen, weil sie bräuchten ja einen Rat. Aber dann müssten sie ja tun, was er sagt. Der Deutsche Volksmund hat auch einen Spruch dafür. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ich möchte gern gewaschen werden, aber wehe, du machst mich nass. Ja, also das ist wahnsinnig schlau, was da drin steht. Die Grafik vielleicht nicht ganz so. Das Buch heißt im Hebräischen die Sprüche Salomos. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, nicht alle Sprüche sind von Salomo. Mischle ist die Mehrzahl von Maschall, was so viel wie Bilder oder Gleichnisse bedeutet. Dieser Name will sagen, dass geistliche Wahrheiten durch das Heranziehen von Beispielen lebensnah gemacht werden. Wenn ihr eine englische Bibel aufschlagt oder einen englischen Kommentar, sucht bitte nach Proverbs. Das ist der englische Name dort. Und bei uns in allen bekannten Büchern heißt das die Sprüche. Hauptautor ist der im In- und Ausland berühmte Salomo. Aber es werden auch ganz ausdrücklich Sprüche anderer Autoren hinzugetan. Kapitel 30 von Agur, Kapitel 31 von Lemuel. Wenn ihr euch die Biografien dieser Leute genauer anguckt, werdet ihr feststellen, das sind noch nicht mal Juden. Das sind Ausländer. Oder aus jüdischer Sicht Heiden. Total spannend. Heidnische Weisheit in dem Gesetz Gottes, also in der Tora. Das ist schon spannend. Weisheit ist etwas, was nicht nur dem Judentum entspringen kann. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen für Weisheit. Wenn du Gott ausschließt in deinem Denken, kannst du niemals weise werden. Deswegen im Buch der Sprüche steht, der Anfang von Weisheit ist Gottesfurcht. Andersrum steht es da, Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit. Ja, eine Weisheit, die Gott nicht als existent annimmt, die nicht von Gott her die Sachen denkt, scheitert. Ich war auf einem Seminar mal eingeladen und da habe ich eine Q&A ausgerufen, so eine Frage-Antwort-Zeit. Stellt mir Fragen, vielleicht habe ich eine Antwort. Und dann meinte einer, das war anonym mit Zetteln und hast du nicht gesehen, was ist eigentlich gegen Sex außerhalb der Ehe zu sagen? Und dann war so ein Klammer, jetzt nicht sagen, dass Gott dagegen ist oder dass die Bibel das sagt, Klammer zu. So ähnlich war das formuliert. Also ich sollte auf einer rationalen Ebene erklären, warum Sex außerhalb der Ehe schlecht wäre. Ich darf aber Gott nicht als Hintergrund nehmen. Er hat gesagt, diese Frage kann ich nicht beantworten. Weil ich muss immer das Leben von Gott her sehen. Und sein Offenbarungswerkzeug ist vorrangig die Bibel. Ich muss also Gott denken, ich muss Bibel denken, um weise sein zu können. Das ist der Furcht der Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit. Wenn ich Gott rausnehme, dann kann ich auch Homosexualität erklären. Ich verstehe total, dass Menschen, die an Gott nicht glauben, dass die sich wundern, warum man gegen Homosexualität ist. Weil wenn ich nur über die Geschiedene komme, die lieben sich, doch die finden sich nett und die wollen miteinander, wenn ich Gott ausschließe und damit sein Offenbarungswerkzeug die Bibel ausschließe, kann ich nichts dagegen sagen. Aber es ist auch nicht meine Mission, Gott auszuschließen, sondern unsere Mission als Christus, ihn zu verherrlichen, ihn zu verkünden. Zu sagen, du, in deinem Denken hast du recht, aber es gibt ein Denken, das da drüber steht. Du hast vielleicht eine ganz interessante Vorstellung von Liebe und von Gesellschaft, aber dir gehört nicht das Universum. Einem gehört das Universum und der legt die Regeln fest. Punkt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. So. Sprüche 22, 17 wird gemeinhin so verstanden, dass auch Sprüche von weiteren Weisen aufgeführt wurden. Wir können also insgesamt von einer Zusammenstellung sprechen, die dann auch 250 Jahre später erfolgte erst, nämlich in 25,1 heißt es, auch dies sind Sprüche Salomos, die die Männer Hiskias, also eines viel späteren Königs, zusammengetragen haben. Die Sprüche wurden also irgendwann mal von Salomo verfasst und hat die gesagt, gemacht, irgendwelche Leute haben sie aufgeschrieben und 250 Jahre später hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, lass uns das mal alles schön zusammentragen, was wir da finden. Wo, wir können nicht bei jedem Vers sagen, ist Salomo oder ist nicht Salomo. Wir wissen aber, ist Heiliger Geist und damit gut. Es gehört zu den poetischen Büchern. Die Zusammenfassung, es ist ein Buch von Weisheitssprüchen, mit dem junge Menschen zu einem weisen und einem richtigen Leben erzogen wurden. Es ist ein pädagogisches Textbuch eigentlich. Oder, wie man dann fachmännisch ausdrückt, ein Werk didaktischer Poesie. Vater geht mit Sohn morgens aufs Feld und will ihm eine Lebensweisheit beibringen. Sohn hat kein Buch hinten im Rucksack, ja, wo er irgendwas lernen kann, sondern Vater erzählt etwas. Und er muss es so erzählen, dass Söhnchen sich das auch merkt. Er kann 2 Stunden lang einen Vortrag halten. Wie viel merkt er sich? Oder er bringt ihm erstmal einen Spruch bei, einen Spruch aus dem Bücher der Sprüche. Übrigens, Salomo hat gesagt, der Anfang von Weisheit ist Gottesfurcht. Sag nochmal. Der Anfang von Gottesfurcht ist Weisheit. Nein, andersrum. Der Anfang von Weisheit ist Gottesfurcht. Richtig. Und was heißt das, mein Sohn? Und dann reden die, bis die da beim Acker ankommen, dann wird gearbeitet auf dem Rückweg. Wie war nochmal der Spruch? Gib mir mal einen Tipp. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So hat man gelehrt. Und so kann man auch heute lernen und lehren. Deswegen umfassen die Sprüche fast alle Themen, die so im alltäglichen Leben drin vorkommen, sind allerdings nicht so gegliedert, was euch das Verfassen von Überschriften für die Kapitel, spätestens ab Kapitel 11, Mühe macht. Bis 30, 31, da haben wir ja dann wieder was. Ja? Das ist dann okay. Ohne erkennbare Ordnung aneinandergereiht. Es ist so wie eine Perlenkette. Ganz viele Perlen sind einfach hintereinander aufgereiht und dann kommen mal 3 rote hintereinander und dann hält er 2 grüne. Es gibt bestimmte Themen, die häufiger vorkommen, bestimmte Themen, die weniger häufig vorkommen. Auffällig ist, wenn wir das Buch gliedern wollen, dass es den Abschnitt 1 bis 9 gibt und 10 bis 31. 1 bis 9 ist Prosa, fortlaufender Text. Ab 10 sind es dann Einzelsprüche. Meistens im Parallelismus irgendwie gebaut, dass erst eine A-Zeile kommt, dann kommt eine B-Zeile, die entweder genau umgedreht ist, dann haben wir letztes Mal schon besprochen, als es um hebräische Poesie geht. Also immer in irgendeiner poetischen Form, aber meistens 1, 2 Verse. Habt ihr eine Idee, welche Verse hier visualisiert wurden? Da geht es irgendwie ums Prahlen, dass der Prahler in seinen eigenen Gedanken ein hervorragender Typ ist. Ich habe es jetzt nicht wortwörtlich. Und alle anderen sagen sich, vergiss es. Ja. Hier ist nochmal die Gegenüberstellung, dass das eine fortlaufende Prosa ist in 1 bis 9 und ab Kapitel 10 dann eigentlich weitestgehend Einzelverse, wo der Vers mit dem davor nichts zu tun hat. Da muss man einfach hingucken, dann weiß man es. Die Themen, die angesprochen werden, sind Weisheit und Torheit. Ich wurde mal eingeladen, auf einem evangelistischen Jugendcamp über die Sprüche zu unterrichten, weil der Veranstalter das Buch der Sprüche total liebt. Und ich habe das Camp dann genannt, sei kein Vollpfosten. Vollpfosten ist ein Synonym in unserer Sprache für Vollidiot, Trottel oder biblische Terminologie, Narr. Ja, ich glaube, wenn ich hier sage, sei kein Narr, dann ist das nicht die Sprache der heutigen Leute. Weisheit und Torheit. Was macht einen Toren raus? Woran erkennt man einen Tor an? An seiner Narrheit. Und da gibt es ganz viele konkrete Beispiele. Dem Narren ist es darum zu tun, Kunst zu tun, was er weiß. Nichts zu lernen, ist so ein Spruch. Und dann sage ich als langjähriger Lehrer, ja, solche Schule hatte ich auch schon mal. Ich habe den Eindruck, dass die immer mir erzählen wollen, was sie wissen. Und ich habe ja gar nichts dagegen, was zu lernen. Aber eigentlich kommt ein Schüler in die Klasse, um zu lernen. Und nicht, um mir zu erzählen, was er schon alles weiß. Und das ist ein Narr. Ein Narr, der in eine Lernsituation kommt und dem Lehrer erklären will, was er alles weiß. Ihr dürft gerne Ergänzungen bringen, mich auf Fehler hinweisen, das will ich damit nicht abbügeln. Aber Weisheit macht sich dadurch eigentlich klar, dass man sagt, ich bin hier, um zu lernen. Und habe vielleicht eine andere Ansicht zu dem Punkt, aber ich will erstmal verstehen, was der andere da meint, um am Ende vielleicht des ganzen Gedankenganges für mich entscheiden zu können, bleibe ich bei dem, was ich vorher verstanden habe, oder hat der vielleicht einen tieferen Einblick, als mir das auf Anfang an klar ist. Faulheit und Fleiß, ganz wichtiges Thema. Vieles zum Thema Familie, Worte und der Umgang mit der Zunge und der Gerechte und der Böse. Ein Narr will eine Sache nicht verstehen, er will nur zeigen, was er meint. Das ist das, was ich eben sagte nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Auch hier finde ich die Zeichnung persönlich nicht passend. Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Nach der Luther-Übersetzung 84. Diesen Bibelvers habe ich hier rangeschrieben, weil ich euch klar machen will, dass wir von Weisheitsliteratur reden, nicht von prophetischer Literatur. Habt ihr schon Kinder? Okay. Ich will jetzt gar keinen Druck machen. Solltet ihr vielleicht Kinder haben, dann wird dieses Kind irgendwann größer. Und ihr werdet diesen Bibelvers ernst nehmen und sagen, ich will mein Kind erziehen. Und es gibt etliche Erziehungsverse. Das sind aber keine Verheißungen im Sinne von, wenn du A machst, wird garantiert B eintreten. Sondern es wird eine grundsätzliche Tendenz erkannt. Wenn ein Kind schon als kleines Kind nur Scheiße baut, verzeiht den Begriff, wird es auch als Erwachsener Scheiße bauen. Wenn ein Kind aber gelehrt bekommt von Mama und Papa und anderen, dass es Grenzen fürs Verhalten gibt, dass es Eigentum eines anderen gibt, das zu schützen ist, dass er nicht der König ist, sondern nur einer unter vielen Menschen. Wenn er also in seine Schranken gewiesen wird, der junge Mensch, dann wird sich das höchstwahrscheinlich auch später zeigen. Das heißt nicht, dass wir eine Erfolgsgarantie haben, gute Erziehung, gutes Kind. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wenn wir uns Mühe geben in die Erziehung, in die Erziehungsarbeit, Arbeit investieren, dass dann etwas Gutes bei rauskommt. Deswegen bitte Verse zu den Sprüchen nie als Verheißung verstehen, oder als prophetische Aussage, sondern als Weisheit, als Anleitung, handle so, weil das klug ist. Ich liebe das Ding. Auf meinem Jugendtag da mit den Jugendlichen habe ich gesagt, ich habe einen Lieblingsvers in der Bibel, ein Tier mit vier Beinen. Und als ich das dann nach vorne zeigte, meinten die, ja, da ist es. Meinte ich, Ameise, vier Beine? Und alle, oh, peinlich. Also es ist nicht mein Lieblingstier, die Ameise, aber ich mag diesen Vers trotzdem. Geh zur Ameise, du Fauler, und sieh, was sie tut und lerne von ihr. Sie, die keinen Befehlshaber hat, macht trotzdem ihren Job, geht es dann noch ein bisschen weiter im Text. Ja? Leg dich auf die Wiese und guck dir an, dass Ameisen einfach ihr Ding machen, ihre Aufgabe erledigen und fertig. Das ist klug. Du faule Sau, hat mir keiner gesagt, dass ich den Müll wegbringen soll. Er stand ja auch nur mitten auf der Treppe, wo du dreimal am Tag vorbeikommst. Nein, das war keine Lebenserfahrung von mir. Das habe ich irgendwo mal gehört. Mein Lieblingsvers, ich glaube, der kommt jetzt hier nicht drin vor, ist der mit, der Faule liegt in seinem Bett und sagt, es ist ein Löwe in der Stadt oder auf dem Platz. Der Faule liegt in seinem Bett und sagt, es ist ein Löwe in der Stadt. Ich könnte gefressen werden oder so ähnlich. Ja, krass, klar. Löwen treiben sich auch in der Stadt rum. Das ist ganz normal. Und es ist Logisch, du bist so weise, du faule Sau, dass du nicht rausgehst, wo die große Gefahr draußen droht. Ich falle nieder vor deiner tiefen Erkenntnis. Ich gratuliere dir zu deiner Lebensgestaltung. Du bist mir ach so ein Vorbild. Ich liebe diesen Sarkasmus im Buch der Sprüche. Ja? Reiche und Arme werden thematisiert, Geschäftswelt, Pläne, Entscheidungen, der Stolze, der Demütige, Freunde und Nächste, Herren und Knechte, Könige, Herrscher, Hoffnung und Furcht, Freude und Leid, Zorn, die Furcht des Herrn. Nochmal das Bild. Das wird dich retten vom Weg des Bösen, von denen, die die Wahrheit verdrehen, die den geraden Weg verlassen und auf finsteren Abwegen sind, von denen, die sich freuen, Böses zu tun, die jubeln über böse Verkehrtheit. Also zu sehen, wie einem anderen Böses widerfährt und sich darüber zu erfreuen, das ist schlecht.